Gemeinsam können wir so viel Vertrauen schaffen, ja, dass die Pflegeeltern, die Eltern sagen können, das ist ein guter Ort und da kann mein Kind wachsen, da kann mein Kind seinen Ballast auch lassen. Da wird mein Kind verstanden und ich darf mir in dieser Zeit gönnen, mich einen kleinen Augenblick sorgenfrei zu fühlen.
Hallo und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, dem Heilpädagogik-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Jenny Krämer und heute moderiere ich gemeinsam die Folge mit Philipp.
Hallo.
Hi Philipp, schön, Hallo, dass Jenny. Wir wieder zusammen vorm Mikro sitzen.
Yes, sehr gut, ich freue mich auch.
In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen über Fragen und Themen, die die Heilpädagogik in Praxis, Theorie und Gesellschaft bewegen. Philipp, was ist unser heutiges Thema?
Heute haben wir was ganz Spannendes, so wie eigentlich jedes Mal, wenn wir zum Gespräch zusammenkommen. Und wir wollen heute über das Thema der heilpädagogischen Spieltherapie sprechen.
Und damit sind wir direkt bei der Praxis, die häufig total unterschätzt wird und zugleich einen großen fachlichen Teil und fachliche Tiefe mit sich bringt. Mhm. Und genau darüber möchten wir heute differenziert sprechen. Unsere heutige Gästin ist Steffi Jofer. Seit vielen Jahren arbeitet sie im Feld der heilpädagogischen Spieltherapie und kennt die fachlichen und praktischen Herausforderungen aus eigener Erfahrung. Herzlich willkommen, Frau Jofer. Schön, dass Sie heute hier sind.
Herzlich willkommen. Ich sage danke für die Einladung und freue mich auf unser Gespräch.
Hallo.
Ja, hallo Frau Jofer. Sie haben ja gerade schon so eine kleine Einleitung von Jenny Krämer erhalten. Und wir würden gerne zu Beginn des Gesprächs mit dem Elevator-Pitch Ihnen jetzt einmal 60 Sekunden zur Verfügung stellen. Und in diesen 60 Sekunden sollen Sie eine Frage beantworten. Der Timer, der rattert relativ gnadenlos runter. Das ist aber insofern nicht so schlimm, als dass wir danach natürlich die Impulse, die Sie geben, gerne nochmal aufnehmen können. Das heißt, wenn Dinge zu kurz gekommen sind, dann können wir die im Nachgang nochmal aufgreifen. Sollen wir heute mal so loslegen?
Sehr gerne. Ich habe mir im Vorfeld schon überlegt, welche Frage Sie an mich stellen. Und jetzt sitze ich hier sehr, sehr neugierig und schau mal, höre, ob es da Übereinstimmungen gibt.
Ja, okay. Das können wir gerne später nochmal überprüfen. Also Sie haben jetzt 60 Sekunden Zeit und die Zeit läuft dann, wenn Sie beginnen zu sprechen. Die Frage lautet: Welche Faktoren tragen zu einem gelingenden Prozess im spieltherapeutischen Kontext bei?
Ach, ich danke Ihnen, Herr Brian. Das ist jetzt wirklich meine gute. Okay, also es trägt dazu bei, dass ich einen guten Raum habe. Ja, also wir vergessen immer die Räumlichkeiten. Menschen haben das Bedürfnis nach einem guten Ort, nach einem guten Platz, so sagt Albert Pesso. Und es muss ein guter Ort sein, ein guter Spielort. Der muss leise zum Spielen verführen. Er muss Lust machen auf Ausdruck, auf Exploration. Es muss entwicklungsgerecht sein. Mhm. Das ist entscheidend. Und jetzt könnten wir ganz schnell sagen, ja, ne, mach mal einen Raum, dann passt es schon. Es braucht die Beziehung und es braucht die Beziehung zur Spieltherapeutin, zum Spieltherapeuten. Der muss ausreichend gut sein, also eine hohe Qualifikation mitbringen. Und er muss sich verstehend auf das Kind einlassen. Und damit er sich verstehend auf das Kind einlassen kann, ist der Schlüssel die Diagnostik. Wir als Spieltherapeutin müssen uns wie jede Heilpädagogin, wie der Heilpädagoge hineinbegeben in die Lebenswelt und in die Erlebenswelt des Kindes.
Okay. Also ich habe das jetzt eher so wahrgenommen, als dass Sie sehr responsiv auf das Klingeln reagiert haben und da dann einen Punkt gesetzt haben. Und nehme aber wahr, im Grunde genommen könnten wir da deutlich mehr Faktoren für eine gelingende spieltherapeutische Intervention noch benennen. Dazu haben wir aber, wie gesagt, auch im Nachgang noch Zeit. Eine Anschlussfrage würde ich gerne stellen. Sie haben ja schon erwähnt, es braucht einen Raum, aber dieser Raum ist eben nur einer dieser Faktoren und es braucht auch so etwas wie eine qualitativ hochwertige Ausbildung, damit auch dialogische Beziehungsgestaltung gelingen kann, um so etwas wie Entwicklung zu initiieren. Was würden Sie denn sagen, welche Kompetenzen brauchen denn die Fachkräfte, wenn die so etwas wie eine gute oder eine gelingende spieltherapeutische Intervention anleiten begleiten wollen?
Wir alle haben als Heilpädagoginnen verinnerlicht, was vertiefte Beziehungsgestaltung bedeutet. Uns allen sind die Basisvariablen, und wir können die jetzt von Rogers nehmen, wir können von Flohsdorf nehmen, wir können bis Martin Buber uns die dialogischen Prinzipien hier holen. Wir müssen in der Spieltherapie wissen, wie setze ich das mit einem Kind um, wenn die Verbalsprache da ist, aber nicht das wirklich sichere Medium des Kindes ist. Das heißt, wir müssen uns auf den Spielboden begeben. Wir müssen uns in die Sprache des Kindes hineinbegeben. Und das ist manchmal der Körperausdruck, das ist die Bewegung, das ist das Spielen, das ist der kreative Ausdruck. Und da müssen wir Expertinnen sein. Und das ist zentral für eine Spieltherapie. Mhm.
Ja, danke.
Und das hat für mich was mit einer sehr, mit dem Gedanken einer menschenrechtsbasierten Heilpädagogik, weil wir die Achtung des Kindes in seinem Ausdruck sehr bedingungsfrei positiv anerkennen und uns dahin begeben und nicht das Kind dahin ziehen, wo wir schon sind. Mhm.
Ja, sehr schön und wertschätzend. Ich würde gerne noch mal ein kleines Stück zurückrudern, damit wir auch ein bisschen was von Ihnen und Ihrem Werdegang kennenlernen, und würde gerne mit dem Zugang, Ihrem persönlichen Zugang zu diesem Feld beginnen. Können Sie vielleicht beschreiben, wie Sie zur heilpädagogischen Spieltherapie gekommen sind und welche Erfahrungen oder Wendepunkte Ihr beruflicher Weg in diesem Feld geprägt haben?
Sehr gerne. Auch dafür bedanke ich mich. Sie unterbrechen mich, wenn es zu lang wird. Ich bin aufgewachsen mit einem lebensbedrohlich krebserkrankten Vater und weiß, was Parentifizierung ist. Ich weiß, was es bedeutet, wenn Kinder pflegen und so weiter. Und habe in mein Tagebuch schon immer schreibend notiert, ich möchte Kindern helfen, denen es so geht wie mir. Ich bin verstummt in den Einrichtungen. Also heute würden wir selektiven Mutismus dahinter schreiben. Ich bin Jahrgang 1973. Da gab es die Heilpädagogik in der Form noch nicht. Mhm. Und bin dann über die Erzieherausbildung in der Heilpädagogik in Bayern, keinen Studiengang, sondern eine Fachakademieausbildung gelandet und habe im Rahmen eines Praktikums ein Kind mit selektivem Mutismus begleitet, habe intuitiv als gesättigte Kompetenz mit diesem Kind spielend gearbeitet, und meine Dozentin damals, liebe Monika Lumbe, hat mir gesagt, das ist Spieltherapie. Und es war für mich der Motor, mich mit diesem Handlungskonzept zu beschäftigen und meinem biografischen Motor nachzugehen, nämlich Kindern in Krisen, Kindern, die eingezwängt sind in kritische Lebensereignisse, die zu unterstützen und da eine hohe Qualität auch in die Arbeit reinzubringen. Mhm.
Ja, Frau Jofer, vielen Dank für diese persönlichen Eindrücke, die Sie uns auch gerade gespiegelt haben. Da kommt mir natürlich die Frage auf, wir haben einen gleichen Leitsatz, und zwar sei der Erwachsene, den du als Kind gebraucht hättest. Was genau bedeutet dieser Leitsatz, wenn Sie auf Ihre eigene Biografie zurückblicken, im Hinblick auf die heutige Spieltherapie und die Arbeit mit den Kindern?
Es bedeutet eine ganz große Lust an diesem Tun. Ein Motor, der das, was Rogers als Aktualisierungstendenz benennt, das spüre ich bei mir selbst, ein Entwicklungsstreben, mit jedem Kind wieder ein Lehrbuch aufzuschlagen, wieder zu recherchieren, wieder einzutauchen, wieder mich zu fragen, ist es so, könnte es auch anders sein, mich in das Erleben des Kindes einzuklinken, seinen inneren Bezugsrahmen kennenlernen zu wollen. Und auf der anderen Seite eine ganz hohe Berufsethik, zu wissen, ja, ich selbst bin ein Kind. Sie haben die eigene Biografie angesprochen, und da ist immer das Risiko, die Gefahr, dass wir zu schnell verstehen, ja, und zu schnell mitfühlend sind, ja, in eine Richtung, die vielleicht ganz anders ist. Und die Berufsethik, legt uns deutlich nahe, arbeite mit Video, hol dir Intervision, reflektiere, schau genau hin, geh immer wieder in den diagnostischen Prozess, und das finde ich entscheidend für mich als Spieltherapeutin. Mhm.
Also Dankeschön, es ist wahnsinnig spannend, Ihnen zuzuhören. Und ich weiß gar nicht, ob das die Intention ist, aber man hat ja sehr deutlich gerade Paul Mohr aus Ihnen heraus sprechen hören. Die unterschiedlichen Formen, in denen wir verstehen können, das fand ich, haben Sie so schön gesagt, also dass wir manchmal aufgrund unserer eigenen Expertise ja zu schnell verstehen. Also es ist hervorragend beschrieben, worauf wir da offensichtlich zu achten haben. Jetzt haben wir schon sehr viel diesen Begriff der Spieltherapie auch genutzt. Ich würde gerne auch da noch mal so ein Stückchen innehalten und genauer hinschauen. Können Sie denn uns erstmal vielleicht mit Ihren eigenen Worten noch mal erklären, beschreiben, was sich hinter diesem methodischen Konzept, dieser heilpädagogischen Handlungsweise versteckt? Also was können wir erwarten oder wie können wir diesen Begriff verstehen, der heilpädagogischen Spieltherapie?
Wir können ihn auf der einen Seite ganz fachlich historisch verstehen, ja, dass da irgendwann der Hermann Städeli war, ein Chefarzt der Kinderpsychiatrie St. Gallen, der etwas genervt in der Zeitschrift Praxis der Kinderpsychologie schrieb, möge es doch bitte eine Berufsgruppe geben, die sich um einfach belastete Kinder kümmert, die nicht in die Psychoanalyse müssen, sondern die Spieltherapie bekommen. Wir können uns historisch dann weiter hangeln, dass eine Hildegard Just im heilpädagogischen Seminar Freiburgs, später an der katholischen Fachhochschule Freiburg, dort ein Handlungskonzept konzipiert hat, das sich den verwahrlosten, verhaltensauffälligen Kindern zugewandt hat und die im Ambulatorium dann auch begleitet hat. Also es ist ein historischer Begriff, der eine pädagogisch orientierte Kindertherapie etabliert hat und der Begriff der Spieltherapie heilpädagogisch oder personenzentriert, den haben wir immer noch da und das ist auch gut so, weil er recht schnell erklärt, um was es geht. Es geht darum, ähnlich das Konzept Feeling sehen, ein Kind muss fühlen, dass es gesehen wird. Ein Kind muss fühlen, dass es gehört wird. Ein Kind muss fühlen, dass es willkommen ist. Also die hohe Kunst der Beziehungsgestaltung auf dem Spielboden, jonglieren zwischen Realebene, Spielebene und sich selbst als Person, als Resonanzkörper zu empfinden und aus seiner eigenen gesättigten Kompetenz Interventionen heraus zu gestalten. Da ist viel Haltung, ja, aber es ist eben nicht alleine Haltung, sondern es ist eine hohe Orientierungs- und Interventionskompetenz, sich auf jedes Kind neu einzustellen. Darf ich in die Praxis so ein bisschen eintauchen?
Aber na klar, bitte.
Sehr gerne.
Ich differenziere gern zwischen spielerisch und spielend. Spielerisch kann ich zum Beispiel Fädelperlen da haben, ja, und ich fokussiere die Fähigkeiten als Heilpädagogin, zum Beispiel die Feinmotorik, die Ausdauer, die Konzentration, die mathematischen Vorläuferfähigkeiten und im direktiven Angebot, Kind, bitte Fädel, wir machen das miteinander, stärke ich Selbstvertrauen und Selbstachtung. In der Spieltherapie habe ich ein offenes Materialangebot, ich habe einen offenen Raum, ich habe eine Vielfalt und das Kind geht spielend in diesen Prozess hinein. Und so wie es beispielsweise in der Serie Safe zu sehen ist, da wird ein 6-jähriges Mädchen, die kleine Ronja, begleitet und die vergräbt eine kleine Bubenfigur in den Sand. Und deutlich wird, diagnostisch können wir es verstehen, dass es ihr Bruder ist. Ja. Und ich kann diese Rivalität, diese Eifersucht, diese Wut auf den Bruder, diese Sehnsucht, die Mama alleine für mich zu haben, sagen, und der soll da gar nicht mehr rauskommen? Also bewerte ich ganz anders. Ein anderes Kind, das ich begleitet habe, vergräbt diese Bruderfigur, weil der kleine Bruder verstorben ist. Und dann sage ich es anders, ganz leise und sag, und er kommt da gar nicht mehr raus und fokussiere die Traurigkeit, die Trauer, die Verzweiflung. Und ein anderes Kind vergräbt eine Figur und nutzt dieses Vergraben als Ort der Sicherheit, als versteckt. Und dann kann ich sagen, Und er kommt da gar nicht raus und niemand findet ihn und da ist er sicher. Und es ist immer ein Vergraben der Figur, aber bei dem einen ist es die Rivalität, bei dem anderen die Trauer und bei dem dritten dieser Wunsch nach Sicherheit. Und das macht es so herausfordernd in der Spieltherapie, weil es hoch individuell ist und ich aus der Situation agieren muss, ohne jetzt im Lehrbuch nachschlagen zu können. Mhm.
Ja, total spannend.
Ja, da ploppt bei mir tatsächlich nochmal die Frage auf, wenn wir uns nochmal an den Begriff zurückerinnern, halten Sie diese Bezeichnung Spieltherapie für fachlich angepasst oder angemessen oder sehen Sie darin vielleicht auch ein gewisses Potenzial von Missverständnis, weil Spiel häufig als etwas ja Unverbindliches vielleicht auch wahrgenommen wird?
Ja, Spieltherapie ist so wie, es gibt ja ganz viel Maltherapie und Reittherapie und Erlebnistherapie und. Also die Frage, müssen wir immer eine Therapie dranhängen, diesen Begriff, um uns selbst in unserem eigenen Handeln aufzuwerten? Ich finde, nein, für mich ist es wirklich ein geschätzter Begriff, den viele Kolleginnen und Kollegen sich erarbeitet haben. Ich nenne hier nochmal die Hildegard Just, die Elkebine Deißler, die Gabi Weiß, die Traudel Simon. Mhm. Und da bin ich jetzt bei den heilpädagogischen Spieltherapeutinnen. Ich schätze das sehr und ich finde das achtungsvoll, diesen Begriff auch zu verwenden. Und gleichzeitig, ja, birgt er natürlich die Gefahr, Spiel ist so viel, dass er damit unklar wird. Und ich merke es in den Weiterbildungen Spieltherapie, dass es oftmals so ein Mischelmaschel ist, ja, zwischen Spielförderung, Entwicklungsförderung und Spieltherapie. Da machen wir es uns selber schwer, ja, in unserem Vorgehen. Und diese Unklarheit, die wir in der Praxis haben, führt dann oftmals auch zur Unklarheit in dieser Begrifflichkeit. Mhm. Ich mag diesen Begriff. Alternativ, Frau Krämer, könnte ich Ihnen anbieten, Beratung für Kinder in Krisen. Ja, so läuft es unter dem Aspekt Personenzentrierung. Da ist es eher die personenzentrierte Beratung für Kinder in Krisen, in Not, unter Belastungslagen. Da wird der Beratungsbegriff eher hervorgehoben.
Also ja, es ist ja deswegen so besonders spannend, auch wie Sie es gerade nochmal so differenzieren, weil Sie sagen auf der einen Seite, und da würde ich Ihnen beipflichten, dass wir es uns dadurch auch so ein bisschen auch selber schwer machen in der Uneindeutigkeit im Umgang mit diesem Begriff. Und auf der anderen Seite ist es ja nun doch auch so, dass wir eben nicht zu so etwas wie Therapeutinnen ausgebildet werden, sondern zu Pädagoginnen und Pädagogen. Und da irritiert die Begrifflichkeit vielleicht nochmal so von einem anderen Blickwinkel. Bei dem Begriff der Personenzentrierung, da bin ich ja ganz besonders hellhörig geworden. Und das ist ja auch in Anführungsstrichen etwas, was ich mit Ihnen persönlich assoziiere. Eine personenzentrierte heilpädagogische Spieltherapie. Ist das, was Sie dazu bis jetzt ausgeführt haben, schon ausreichend, um den Unterschied zu beschreiben? Oder würden Sie da noch mehr differenzieren können? Ich würde ja mal vorweg schicken wollen, in einer heilpädagogischen Perspektive ist im besten Fall jede Intervention personenzentriert.
Oh ja, genau so ist es. Personenzentrierung, das ist in Haltung, es ist in unseren Theoriekonzepten, weil Personenzentrierung die Frage klärt, wie müssen Bedingungen sein, damit sich Menschen konstruktiv entwickeln, damit sie teilhaben können, damit Entwicklungsstreben sich zeigt. Und von dem her sind wir alle in unseren Studiengängen und Ausbildungen mit Personenzentrierung in Kontakt gekommen und sollten da vertieftes Wissen haben. Ja, und gleichzeitig ist die Spieltherapie, wie sie im Kontext der Heilpädagogik gelebt wird und sich in der Praxis verwirklicht, eben ganz klar in den Wurzeln in der Personenzentrierung. Hildegard Just hat auf der Suche nach einem Handlungskonzept sich vertieft in Virginia Exlein eingelesen. Sie hat im Personenzentrierten eine Weiterbildung bei Hanko Bommert absolviert. Also wir sind da vertieft in der Personenzentrierung drin.
Jetzt haben wir ja viel über die Idee, die Konzeption, auch die Haltung oder schon Kompetenzen gesprochen, die wir mitbringen müssen, um in diesem Feld oder mit diesem methodischen Zugang heilpädagogisch zu arbeiten. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, mit wem kann ich das denn machen? Also auf der einen Seite schwingt da so die Frage mit, ist das jetzt was wir nur mit Kindern machen? Und auf der anderen Seite noch so ein Stückchen zu differenzieren, ja, und mit welchen? Also Sie haben selber schon auf die Vielfalt hingewiesen und ob ich jetzt eine psychomotorische Förderung oder eine spieltherapeutische Förderung mache, da braucht es ja bestimmte Marker oder Indikatoren. Können Sie die noch so ein Stückchen deutlicher machen für unsere Zuhörenden?
Also jetzt nehmen wir mal personenzentrierte Beratung für Kinder, legt ja offen, wie geht denn das mit der bedingungsfreien positiven Anerkennung? Wie kann ich das mit Kindern umsetzen? Und dann kommen so Interventionen raus, die heißen dann handlungsbegleitendes Sprechen, die heißen Regieanweisung einholen, die heißen Reflektieren von emotionalen Erlebnisinhalten und so weiter. Und als Spieltherapeutin kann ich das auf der Realebene und auf der Spielebene. Ja, und welche Kinder kommen? Es kommen die Kinder, wo ich emotionale Entlastungsarbeiterin bin, wo ich Zeugin bin für Leiterfahrungen, wo ich Bündnispartnerin bin für Selbstausdruck, für Selbstwirksamkeit, wo ich Schlüsselperson bin für Entwicklungsstreben und wo ich sehr viel kläre. Und jetzt greife ich den Begriff von Silke Garleiten auf, schützende Inselerfahrungen zur Verfügung stelle, damit Kinder sich neu erproben können in neuen Verhaltensweisen, Wahrnehmungsweisen, Sprechweisen, Fühlweisen. Es sind Kinder in der Regel, ich nenne jetzt mal das Jahr ab 3 Jahren. Das ist deshalb relevant, weil Spieltherapie ja ein sehr schützendes 1:1 Setting ist. Am Anfang ist bei mir die Spieltherapie immer Filialtherapie. Das heißt, ein Elternteil, ein Pflegeelternteil ist dabei und die Kinder sind bei mir dann alleine, wenn die Pflegeeltern, die Eltern sagen können, bei der Verjofa, da kannst du gut sein. Also wenn die bei mir gut Fuß gefasst haben. Und es sind Kinder, die, wir könnten das Kind zwischen Seele und Körper uns angucken und sagen, okay, das sind die Kinder, selektiver Mutismus, reaktive Bindungsstörung, Anpassungsstörung, Einnässen, Einkoten, nicht einschlafen können, sich nicht trennen können und so weiter. Ich könnte aber auch schauen zwischen Familie und Gesellschaft, also Kinder, die im Krankenhaus groß werden, weil sie Leukämie haben, weil sie Beeinträchtigungen haben. Es sind Kinder, die in Obhut genommen worden sind, die Eltern mit psychischen Erkrankungen haben, die. Ja, also es geht vor allem, den Fokus auf kritische Lebensereignisse von Kindern zu werfen. Und wenn wir wissen, wie die bei Erwachsenen wirken, nämlich, dass die Personen-Umwelt-Passung nicht mehr hergestellt werden kann, also der Alltag stimmt nicht mehr, dass emotionaler Lärm sich breit macht, dann bietet die Spieltherapie bzw. personenzentrierte Beratung da eben eine Antwort, eine Begleitung. Und die geht hoch, bis Kinder eben nicht mehr Kinder sind. Dann ist sicher mehr das Gespräch im Fokus. Aber ich habe auch 14-jährige Mädchen aktuell, die dann auch immer wieder im Sinne einer Regression auch in Spielebenen gehen, die sehr konstruktiv und angemessen dann sind.
Ja, danke.
Ja, welche Schritte sind notwendig, bevor ein heilpädagogischer Spielprozess, ich nenne es mal so, überhaupt beginnen kann? Damit meine ich zum Beispiel im Hinblick auf Diagnostik, Beziehungsaufbau oder Zielklärung. Und wie gestalten Sie zum Beispiel die Anbahnung einer heilpädagogischen Spieltherapie?
Ich habe ja den großen Luxus, in eigener Praxis tätig zu sein mit fast Idealbedingungen, was die Räumlichkeiten, die Ausstattung und auch meine eigenen Prozesse betrifft. Das heißt, wenn sich Eltern, Pflegeeltern bei mir melden, dann kann ich ihnen relativ schnell in einem Prinzip des vollen Ja, das finde ich auch, sie willkommen zu heißen und wirklich Zeit zu haben für die Eltern, ihnen Zugänge zu eröffnen, indem die zu mir kommen, mich kennenlernen und schauen können, ob das für sie passt. Und in der Regel passt es immer. Mhm. Und ich habe das große Geschenk, dass ich mit Eltern zusammenarbeiten, die Veränderungen anstoßen wollen. Mhm. Ja. Und dann tritt der diagnostische Prozess in Kraft, dass ich den inneren Bezugsrahmen des Kindes erkennen will. Das heißt, wie erlebt das Kind sein Elternhaus? Wie erlebt das Kind Umbrüche? Wie sind Schlüsselsituationen im Alltag des Kindes?
Frau Jufer, das freut mich sehr, dass Sie diese Erfahrung mit den Eltern machen. Mhm. Ich möchte Ihnen da aber auch gerne zurückgeben, dass es auf jeden Fall mit Ihrer anerkennenden, wertschätzenden Haltung auch zusammenhängt. Und das ist im Prozess, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Daraus ergibt sich für mich noch die Frage, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine heilpädagogische Spieltherapie langfristig gelingt? Also strukturelle Voraussetzungen, Zeit, Kontinuität, Haltung haben wir ja gerade schon genannt und auch die Beziehungsgestaltung.
Wir haben noch, und ich spreche jetzt wirklich im Noch, die Möglichkeit, dass wir Kostenträger haben, die im Sinne einer Leistung zur Teilhabe die heilpädagogische Leistung finanzieren. Das heißt, ich habe das große Geschenk, dass ich Kinder relativ lange begleiten darf und lange bedeutet 2 Jahre, 2, 3 Jahre. Mhm. Das ist eine ganz lange Zeit für Kinder. Gelingend bedeutet auch, mir ist wichtig, die Frau Wagenblass hat es so schön betitelt in ihrem Buch Kinder psychisch kranker Eltern. Wir dürfen keine versäuselten Hilfeleistungen anbieten. Was meint sie damit? Wir müssen kooperieren, wir müssen zusammenarbeiten. Und gelingend bedeutet, ich muss meine Aufgabe mit dem Kind sehr, sehr gut machen. Ich muss weiterdenken mit Unterstützungspersonen. Und da sind die Eltern, die Pflegeeltern, das sind die Pädagoginnen in den Einrichtungen und ich habe es in der Regel auch in der Kinder- und Jugendhilfe mit vielen Instanzen zu tun. Ich nenne da beispielsweise bei mir den Bezirk, ich nenne die Jugendämter und da sind Kolleginnen und Kollegen, die sehr interessiert sind, sensibilisiert zu werden für das Erleben des Kindes. Mhm. Und da leiste ich Übersetzungsarbeit. Ich vergleiche das immer so, wie wenn wir eine Pflanze in einer guten Gärtnerei kaufen. Da wird uns ja auch gesagt, zu düngen, umzutopfen, wo stehen die, Winter rein, Winter raus, wie auch immer. Ja. Und was ich leiste, ich lerne das Kind kennen und ich kann den Unterstützungspersonen ja so eine Art Pflegeanleitung geben, ja. Mhm. Also was braucht das Kind bei Übergängen, ja? Wie geht das Kind mit Wut, mit Neid, mit Eifersucht um? Ich kann auch den Eltern, ich sage jetzt mal, die da Barrieren abbauen, dass wir Wut oder körperlichen Attacken immer als so bedrohlich wahrnehmen, sondern in erster Linie ist es ein Ausdruck des Kindes, dem wir uns verstehend annähern wollen, ja. Und ich sehe auch in Eifersucht kein Drama und ich sehe auch in Bettelattacken eines Kindes kein Drama. Ja, Herr Brian, ich bin da ganz bei Paul Moore. Was will hier verstanden werden? Ja. Und diese Übersetzungsarbeit eröffnet viele Zugänge dem Kind, weil wenn wir jemanden verstehen, wenn wir ein Kind verstehen, fällt es uns irgendwie leichter, auch darauf antworten zu können. Ja. Und es nimmt uns in die Verantwortung. Und das ist was, auf was ich sehr stark appelliere. Die Eltern, die Pflegeeltern, aber auch die Instanzen, mit denen ich kooperiere, in die Verantwortung zu bringen. Mhm. Ja. Und dadurch das Kind auch immer wieder in seinem Kindsein zu bestärken.
Spannend. Also auch wenn das jetzt eine ganz andere Dimension nochmal mit reinnimmt, aber diese Verantwortung, die Sie gerade adressieren, das ist auch etwas, was in meiner heilpädagogischen Arbeit immer wieder Thema ist, wenn ich auf die Fachkräfte oder die werdenden Fachkräfte und Kolleginnen und Kollegen schaue, dass es genau um diese Verantwortungsübernahmebereitschaft geht. Also es braucht etwas, das uns in die Lage versetzt, auch diese Verantwortung übernehmen zu können, damit Prozesse initiiert, begleitet und am Ende auch irgendwann abgeschlossen werden können, im besten Fall. Frau Jofer, wir wollen jetzt einen kleinen Sprung machen und nämlich einmal zu unseren A- und B-Fragen kommen. Und das ist so, dass Sie jetzt 2 Begriffe von uns hören und Sie sollen sich für einen der beiden entscheiden. die Natur der Sache ist so, dass das vielleicht eine Herausforderung bedeutet. Und sie dürfen nur einmal in diesem Kontext ausweichen. Das heißt, sie haben einen Joker, den sie setzen können. Ansonsten wäre es, wäre die Aufgabe, sich da zu entscheiden. Sollte das irgendwie so dolle zwicken oder in so eine Zwickmühle hineinführen, dann können wir im Nachgang gerne nochmal eine getroffene Entscheidung, vor die wir sie ja gestellt, in die wir sie hineingezwängt haben, können wir die gerne nochmal ein bisschen ausführen. Okay?
Sehr gerne.
Gut. Jenny, magst du beginnen?
Sehr gerne. Ist heilpädagogische Spieltherapie eher Therapie oder eher Förderung?
Therapie.
Okay. Wenn wir an Ihr Verständnis von heilpädagogischer Spieltherapie oder heilpädagogischer Arbeit denken, und Sie haben ja auch den Raum benannt, ist es dann ein Schutzraum oder ein Entwicklungsraum?
Ein Entwicklungsraum.
Mhm. Okay. Institution oder Konzepttreue?
Konzepttreue.
Mhm. Beziehungsorientierung oder Methodenorientierung?
Beziehungsorientierung.
Kinderzentrierung oder Familienperspektive?
Kindzentrierung.
Wollen Sie den Joker gar nicht benutzen? Okay, gut. Dann würde ich im Sinne der Zielrichtung dessen, worüber wir heute sprechen, von Ihnen wissen wollen, sehen Sie das eher oder verstehen Sie das eher als einen individuellen Prozess oder als etwas, was für eine Einpassung ins System dient?
Niemals Einpassung ins System. Mhm. Rogers sagte schon, es ist nicht unser Ziel, einen glatten Menschen zu machen.
Gut, also individueller Prozess.
Mhm. Ja.
Sehr gut. Nähe oder professionelle Distanz?
Da ziehe ich den Joker.
Gut. Mhm. ist heilpädagogische Spieltherapie oder die personenzentrierte Beratung, ist das ein Ressourcenfokus oder gibt es einen Problemlösungsfokus?
Ressourcenfokus.
Mhm. Soll ein spielerischer Ausdruck für sich stehen bleiben oder aktiv gedeutet werden?
Spielerisch stehen bleiben.
Okay. Also ich bin vollkommen glücklich mit dem, was bis jetzt erreicht ist. Ich habe auf meiner Liste nichts mehr übrig. Wie sieht's bei dir aus, Jenny?
Ja, tatsächlich habe ich da noch was. Und zwar diagnostischer Blick oder phänomenologisches Verstehen.
Das Verstehen.
Sehr mhm. gut. klare Zieldefinition oder ergebnisoffene Entwicklung?
Mhm. Ich habe keinen Joker mehr. Dann nehme ich das ergebnisoffene.
Sehr gut. Dann beenden wir das tatsächlich auch an der Stelle. Ich will Sie ja nicht zu sehr aufs Glatteis führen. Gibt es denn noch irgendwas, was Sie gerne näher erläutern würden von den Sachen, die Sie gerade gesagt haben?
Ja, ganz viel. für mich ist Ziel und Aufgabenstellung in einem. Ja, wenn wir Ziele haben, dann sind es für mich weniger Ziele, die ich für das Kind habe. Da ist es ergebnisoffen, weil ich in wer bin ich, dass ich Leben voraussagen kann, ja, planen kann. Ich kann ermöglichen, ich kann vielleicht irritieren, anstoßen. Ziele sind vor allem für mich wichtig, weil es direkt in meine Aufgabenstellungen mündet. Das ist das eine. Zu was ich noch Stellung beziehen möchte, ist Nähe und professionelle Distanz. Was unsere Aufgabe ist, als Heilpädagoginnen in der Spieltherapie besonders, ist Vertrauen zu generieren. Und Vertrauen hat was mit Verlässlichkeit, mit Zuverlässigkeit, mit Vorhersehbarkeit zu tun. Das geht aber auch direkt in Interventionen über, indem ich, wenn ich am Boden sitze und aufstehen will, weil der Impuls da ist, dass ich das den Kindern sage, ich stehe jetzt auf. Wenn ich lauter werde, dann sage ich den Kindern, ich werde jetzt laut, ja, um ihnen ganz viel Sicherheit und Vorhersehbarkeit zu geben. Gerade in der Phase des Beziehungsaufbaus, das Erreichen von Ortsidentität. Es gibt aber auch die Intervention Nähe. Und Nähe bedeutet nicht, ich berühre das Kind, ich suche im aktiv Körperkontakt. wir haben mit Kindern zu tun und entwicklungsgerecht, wenn wir uns das anschauen, dann sind Kinder sehr schnell an einem dran. Das hat natürlich auch was mit ihrem Bindungsbedürfnis zu tun, mit ihrer Körperlichkeit, mit ihrer Leiblichkeit. Das heißt, wenn sie Videos von mir sehen, werden sie Kinder sehen, die bei mir auf meinem Schoß sitzen. Und es gibt die Lehr-DVD-Spieltherapie, da sehen Sie eine Einheit, Felix, der goldene Ritter, und da schmeißt sich der Felix auf mich und sagt, beschütz mich. Und ich nehme nochmal die Arme von ihm weg. Ich würde ihn am liebsten drücken, den kleinen Felix. Er ist 5 Jahre, er ist aufgewachsen bei einer Mama mit Borderline-Syndrom und in Obhut genommen. Das ganze Kind ruft nach Schutz, nach Sicherheit. Ich nehme nochmal die Arme weg und er sagt nochmal, beschütze mich. Und dann umfasse ich ihn und halte ihn. Das finde ich ist ein sehr reflektierter, professioneller Umgang mit Nähe. In den Ausbildungen erlebe ich im Moment, und das irritiert mich, dass viele Kolleginnen, die jetzt in zum Beispiel stationären Einrichtungen tätig sind, die sagen, wenn wir ein Kind körperlich berühren, also in den Arm nehmen, dann müssen wir das protokollieren. Und ja, davon dürfen wir uns irritieren lassen, dass wir den Schutzauftrag sehr, sehr ernst nehmen. Und gleichzeitig dürfen wir uns die Nähegestaltung als Interventionskompetenz, und das hört sich jetzt sehr technisch an, das empfinde ich nicht als technisch, dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Und deshalb ist für mich professionelle Distanz und Nähe nichts, was sich ausschließt, sondern es ist in der professionellen Distanz, in der bewussten Aufgabenstellung, dem Kind Bindungssicherheit zu geben, ist dann eben auch Nähe eine Intervention, dass ich ein wenig zu dem Kind hinrutsche, dass das Kind sich neben mich setzt und mit mir ein Bilderbuch betrachtet, dass es im Spiel sich auf mich wirft und sagt, beschütz mich vor den Haien. Also das gehört für mich als Interventionskompetenz dazu.
Ja, also ich finde es ist wirklich ganz, ganz toll, Ihnen zuzuhören, weil die Sprache, die Sie nutzen, so schön verdeutlicht und man das gut nachvollziehen kann. Und ich glaube, es hat letztendlich, wenn ich Ihnen jetzt die letzten 2 Minuten zugehört habe, ein sehr, sehr gutes Plädoyer dafür gegeben, den Professionalitätsbegriff nochmal auch zu reformieren und auch mit bestimmten Aspekten eben zu erweitern. Und manchmal, das ist ja auch etwas, was so in der, ich sag das mal, so in der Konkurrenz unterschiedlicher Disziplinen, die auch in solchen Prozessen beteiligt sind, liegt es ja oder ist es angelegt, dass diese unterschiedlichen Professionalisierungs- oder Professionalitätsverständnisse manchmal zu diesen Irritationen führen. Und für uns aus einer heilpädagogischen Perspektive ist es nach meinem Verständnis völlig klar, dass auch eine gewisse Nähe einen unabdingbaren Anteil von Professionalisierung ausmacht. Denn wie soll die Arbeit, wie sollen die Ziele, die da drin stecken, wie sollen die gelingen, ohne dass ich nah an jemanden rankomme? Wie soll ich jemanden verstehen, wenn ich ihm fernbleibe? Und jetzt sind wir wieder in den Theorien, die wir vorhin auch schon angesprochen haben, dass wir bis zu Martin Buber zurücknehmen können. Und ich werde am Du zum Ich. Das geht ja gar nicht, wenn ich nicht jemanden begegne. Und das wiederum braucht eine physische Präsenz oder einen Raum, in dem man sich begegnen kann. Jetzt haben Sie vorhin schon einmal zum Beispiel erwähnt, dass Eltern oder Pflegeeltern erstmal mit Ihnen in diese Situationen hineingehen, bis die sagen können, bei der Frau Jofa, da bist du gut aufgehoben, da kann ich dich hingehen lassen. Können Sie noch so ein Stückchen von der Bedeutung der Elternarbeit für so eine heilpädagogische Spieltherapie berichten und wie die unter Umständen aussieht, was da für Herausforderungen vielleicht auch auf Sie warten?
Gerne. Ich erinnere ein Mädchen, das mit 3 Jahren an Leukämie erkrankt ist, dann in der Onkologie sehr lange war, unter Festhalten Zugänge gelegt bekommen hat, das in die ängstlichen Augen der Eltern geschaut haben. Die Eltern waren dann 6 Monate in der Isolierstation. Also die lebensbedrohliche Situation ist dem Kind deutlich geworden. Dieses Kind hat die Angst der Eltern aufgesogen. Und wenn ich mir, wenn ich diese Eltern empfange mit den Kindern, dann wird so deutlich, wie viel Sorge, wie viel Hilflosigkeit, wie viel Verzweiflung auch in den Eltern steckt oder auch in den Pflegeeltern. Und der Wunsch, es möge gut werden, der Wunsch, es werde wieder Alltag, wie es mal war, der ist so da. Es wird nicht mehr, wie es war. Gemeinsam können wir so viel Vertrauen schaffen, ja, dass die Pflegeeltern, die Eltern sagen können, das ist ein guter Ort und da kann mein Kind wachsen, da kann mein Kind seinen Ballast auch lassen. Da wird mein Kind verstanden und ich darf mir in dieser Zeit gönnen, mich einen kleinen Augenblick sorgenfrei zu fühlen. Das heißt, Eltern in ihren Ängsten, in ihren Sorgen, in ihren Befürchtungen, in ihrem Druck, den ihnen das Umfeld, die Gesellschaft, wer auch immer macht, auch ernst zu nehmen und auch immer wieder deutlich zu machen, wie anstrengend Elternsein ist. Ohne sie, ich sage jetzt mal, zu entmündigen, sondern ganz klar sie auch immer wieder in die Verantwortung zu nehmen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und wenn Eltern dann oder Elternteile mit mir gesessen sind, ja, auf dem Spielboden, ihr Kind erlebt haben, mich im Kontakt mit dem Kind gesehen haben, wie viel Spaß wir auch haben mit einzelnen Spielformen, ja, wie wunderbar es ist, sich vielleicht auch mal in so ein Spiel hineinzubegeben und Eltern sehr schnell verstanden haben, wie ich arbeite, dann wächst Vertrauen und dann habe ich diese Eltern auch als Bündnispartner für gute Entwicklungsbedingungen an meiner Seite. Das fordert natürlich auch eine Nachbearbeitung, eine Nachbesprechung. Ja, das heißt, nach der Spieltherapie ist immer auch Elternkontakt. Ja, mal schriftlich, mal telefonierend, mal treffend. Ja, ich bin da sehr flexibel, weil ich, und Sie haben vorher das Institutionen versus Konzept, ja, ich habe keine Institution da hinter mir, die mir Prozesse vorschreibt oder anders. Ich habe mir die Freiheit genommen, meine Prozesse mir selbst zu arbeiten. Und dazu ermutige ich die Kolleginnen in den Weiterbildungen, auch zum Beispiel die in der Europäischen Akademie der Heilpädagogik, da auch eine Deutlichkeit ihren Leitungen gegenüber zu vermitteln, Raum, Strukturen, damit diese Strukturen nicht noch behindern, sondern ganz im Sinne von Simone Danz enthindern und dass wir gut arbeiten können.
Ja, jetzt kommt eine sehr persönliche Frage. Also man merkt im Gespräch mit Ihnen, dass Sie die Arbeit mit den Kindern und auch mit den Eltern emotional sehr berührt. Ja, auch das ist ein Teil unserer heilpädagogischen Arbeit. Wir erleben Situationen, die durchaus nachhallen. Wie gehen Sie im Alltag damit um?
Menschen, die mich kennen, zum Beispiel Studierende an der Fachakademie, der Franziskuswerkakademie, die sagen immer zu mir, Frau Jofer, Sie machen so viel. Ja, ich mache viel. Ich bin auf verschiedenen Ebenen tätig und das ist, wir könnten das defizitorientiert sehen, weil ich nicht 40 Stunden Spieltherapie machen kann, ja, weil ich nach zwei Spieleinheiten mit den Kindern so auch vital erschöpft bin, dass ich in der dritten nicht mehr die volle Präsenz bringe und das macht mich dann unzufrieden. Das heißt, die Vielfalt, die ich im beruflichen Alltag an den Tag bringe, resultiert daraus, dass ich diese Abwechslung, dass mir für mich die sehr hilfreich ist. Dann sich gönnen, sich selbst zu achten in den eigenen Bedürfnissen. Genau, der Kaffee, der Spaziergang, die guten Beziehungen, die ich selber pflegen darf, das hilft mir. Und für mich so ein eigenes Refugium hier zu haben an meinem Wohnort, das finde ich sehr, sehr, sehr hilfreich. Also dieses geben zu können und mitfühlen zu können, wenn es mir selbst gut geht.
Ja, da haben Sie einen wichtigen Aspekt tatsächlich nochmal aufgegriffen. Wir Darsteller der Care-Arbeit, so formuliere ich es mal, müssen ja tatsächlich auch gucken, wie wir uns und also wie wir quasi stabil bleiben und eben sich auch belohnen. Ja, wird auch manchmal kritisch betrachtet, aber ich glaube, dass es in diesem Kontext, wenn man halt eben im ständigen Austausch und auch im Aushaltungsprozess sich befindet, ganz, ganz wichtig ist, dass man eben auch die eigene Person nicht aus den Augen verliert, um weiterhin für andere auch da sein zu können. Sie haben eben ganz anschaulich mit dem Beispiel von Felix schon ein bisschen die Wirkung von heilpädagogischer Spieltherapie angespielt. Gibt es da vielleicht auch an demselben Beispiel oder an einem anderen Beispiel aus Ihrer fachlichen Perspektive nochmal eine Verdeutlichung, welche Wirkung heilpädagogische Spieltherapie hat oder wo vielleicht auch ganz klar die Grenzen sind?
Ja, die Grenzen, ich fange mit den Grenzen an. Ja. Die Grenzen gibt es, wenn wir merken, okay, wir kommen nicht weiter, wir stagnieren oder das Außen wird so wackelig, ja, dass wir das mit den haltgebenden Strukturen nicht mehr rahmen können, ja. Also ich denke, die Heilpädagogik als Handlungswissenschaft erkennt da Grenzen und dann gibt es die vielen Kooperationspartnerinnen, die wir haben, wo wir vertrauensvoll schöpfen können. Wenn Sie mich nach der Wirkung fragen, dann sehe ich diese Wirkung in jeder Einheit, dieses Lob der kleinen Schritte, der Entwicklungsprozesse. Und ich hole Ihnen ein ganz konkretes Beispiel her. Ein kleines Mädchen, das lebt mit einem Bruder, mit der eine Diagnose im Autismus-Spektrum-Bereich hat. Dieses Mädchen, das weiß, was es bedeutet, sich unsichtbar zu machen, weil der Bruder im Moment zumindest ganz viel Zeit und Organisation und Sorgen von den Eltern fordert. Also eine Familiendynamik, die unter einer großen Belastung ist. Diese Geschwisterkinder, da sind wir mittlerweile sehr sensibel und das finde ich sehr gut. Und dieses Mädchen hat in einem ihrer Spielprozesse an der Küche gekocht, an der Spielküche. Und sie hat für die Spieltherapeutin Kaffee gekocht und Suppe und war da sehr tüchtig. Ja, so tüchtig bist du. Du schaust, dass es mir gut geht. Und dann geht dieses Mädchen zur Spielküche und nimmt sich ein Nutella-Glas und stellt es auf den Tisch und sagt, und das gehört jetzt nur mir. In dem Moment bin ich ruhig und gelassen, aber innerlich springt mein Herz hoch und ich darf sagen, und das ist nur für dich. Du weißt, was du brauchst. Das teilst du mit niemanden. Potzblitz! Also diese Ermutigung selber zu brauchen in diesem kleinen Schritt. Und Spieltherapie ist so ein Erprobungsraum, ja. Wir wünschen uns manchmal für zum Beispiel dieses Mädchen, ich nenne sie Mina, dass wir sie ansprühen könnten, ja. Und dann weiß die, wie sie sich anders zu verhalten hat. Das gelingt nur nicht. Ja, diese Spray haben wir noch nicht gefunden. Also müssen wir einen Erprobungsraum zur Verfügung stellen, wo dieses Mädchen ihren eigenen Willen erkennt, wo dieses Mädchen den Mut hat, ihn auch zu äußern, ihn handelnd auch zu zeigen und dann niemanden hat, der sagt, also das geht ja jetzt nicht. Ja, sondern im Nebenbei, weil zu viel darf es natürlich auch nicht sein, sonst fühlt sie sich ja ertappt. Also im Nebenbei sie zu bestärken, es ist in Ordnung. Nutella zu brauen und Nutella nicht zu teilen.
Sehr, sehr gut nachvollziehbar, was da wirkt. Und ich finde auch schön, das verbindet sich so ein bisschen mit der Frage, die da vorgestellt wurde, dass Sie gesagt haben, in der Situation, da springt Ihr Herz. Und das bedeutet ja auch, dass man so etwas wie diesen Erfolg der kleinen Schritte, den Sie auch angesprochen haben, das ist für mich auch eine ganz, ganz entscheidende Qualität in der Frage danach, was kann ich denn dazu beitragen, um sozusagen aktuell zu bleiben, um frisch zu bleiben, um Energie zu haben, nämlich mich so zu schulen, dass ich diesen Erfolg in den kleinen Schritt nehmen auch wahrnehmen kann. Und ich finde diesen Begriff der Belohnung dann sogar so ein Stückchen herausfordernd. Ich würde eher sagen, dass es um so etwas geht wie die Bereitschaft, solche kleinen Dinge wahrzunehmen und sie dann eben auch als Erfolge zu feiern. Und das als sowas wie eine rekreative Energie finde ich ganz spannend. Jetzt haben wir ein riesig breites Spektrum ja heute auch schon in den Blick genommen und wir haben über die Kinder, mit denen sie arbeiten, über Fachkräfte, über die Perspektive der Eltern gesprochen. Wir haben auch so ein Stückchen schon anklingen lassen, wie welche Spannungen vielleicht zwischen Individuum und System entstehen und wie wir vielleicht begründen können, dass Spieltherapie eine angemessene Intervention im heilpädagogischen Kontext ist. Wenn wir jetzt an die Struktur denken, die die Kosten trägt, können Sie da unseren Zuhörern auch noch mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort etwas von Ihrer Expertise mitgeben? Also wer trägt denn die Kosten und wie ist denn das in so einem Bewilligungsprozess? Ich frage mich zum Beispiel, kann man mit Kostenträgern genauso sprechen in erklärender Art und Weise, was man da tut, wie mit Eltern oder brauchst du da eine andere Sprache? Wie erleben Sie das?
Wir brauchen diesen verstehenden Zugang, um immer wieder zu verdeutlichen, ganz nach Martha Nussbaum, entgegen der Verdinglichung eines Menschen. Ja, wir müssen von der Mina sprechen und wir müssen vom Felix sprechen, wenn wir über kindzentrierte Hilfen sprechen, so wie wir generell in der Heilpädagogik von Personen sprechen. Wir müssen uns rechtlich sehr gut auskennen. Ja, wir müssen das SGB-IX kennen. Ja, wir müssen da wissen, welche Paragraphen uns zuarbeiten oder auch das SGB-VIII. Und hier in Bayern ist es eben bis zum Tag der Einschulung der Bezirk für Kinder mit seelischen Beeinträchtigungen oder von seelischer Beeinträchtigung bedrohter Kinder. Und dann geht es über in das SGB-VIII. Bei Paragraph 35a. Also wir müssen uns da auch gut im Rechtlichen auskennen. Und das möchte ich noch ergänzen, wenn wir von diesen gesellschaftlichen Strukturen reden. Ich sehe die Erforderlichkeit, dass wir uns auch sehr politisch positionieren und politisch agieren. Das wurde mir so deutlich in der Begleitung der Weiterbildungsgruppen, da kommen sehr, sehr viele Fälle rein und mir ist so deutlich geworden, was sich politisch auf der Welt ereignet, das haben wir nach, ich nenne jetzt mal ein Jahr, in den Einrichtungen. Deutlich wurde mir das, als sich diese Ereignisse in Afghanistan zugespitzt haben und im Flughafen Kabul Flugzeuge starteten und nicht alle mit konnten. Und ein Jahr später habe ich ein Video gesehen, in dem ein Junge aus Kabul in einer Frühförderung hier in Bayern ein Flugzeugspiel gemacht hat und aus diesem Flugzeug die Menschen gepurzelt sind. Mhm. Ich begleite gerade Kolleginnen hier aus einem Kinderheim, also heilpädagogischen Wohngruppen. Da sind Kinder aus dem Gazastreifen geflogen worden. Ja, die leben jetzt hier. Also das, was sich auf der Welt tut, das haben wir in den Spieltherapien. Weshalb? Weil es immer Belastungslagen, kritische Lebensereignisse sind. Flucht, Vertreibung, Armut, häusliche Gewalt, Vernachlässigungstendenzen, die Spannungsfelder in den Schulen, in den Einrichtungen. Alles das symbolisieren die Kinder im Spielgeschehen. Und wir können natürlich spieltherapeutisch arbeiten und das müssen wir. Und wir können enthindern, indem wir die Eltern, Pflegeeltern, die Kooperationspartner sensibilisieren und Verantwortung einfordern. Wir müssen aber auch in einem nächsten Schritt politisch agieren und immer wieder Deutlichkeit zu verleihen, dass wir auch als Gesellschaft eine Verantwortung tragen.
Schön, hat sich fast wie ein gutes Schlusswort angehört.
Ja, finde ich auch sehr gut. Und dass Sie auch nochmal den politischen Aspekt erwähnt haben. Ich denke, wenn wir als Gesellschaft miteinander gut fungieren wollen, müssen wir politisch sein und müssen eine Stellung beziehen. Und Sie haben ein ganz, ganz großes Thema angesprochen, was uns, glaube ich, auch allen sehr, sehr nahe geht und wo wir auch in so eine Machtlosigkeit einfach reinrutschen. Das ist kein Thema, was wir hier an diesem Ort klären oder aufheben können, aber es ist etwas, was nochmal deutlich macht, wie wichtig der Aspekt der Spieltherapie ist, dass es solche Instrumente in unserem Berufsfeld gibt, wo wir eben Möglichkeiten schaffen können, um diese Erfahrung im kindlichen Erleben zum Ausdruck zu bringen. Also vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und tatsächlich war das, finde ich auch nochmal, es hat das Ganze nochmal so ein bisschen rund gemacht zum Schluss und hat ja auch nochmal ein paar Denkanstöße einfach in den Raum geworfen.
Ja, genau. Und um diesen Impuls vielleicht nochmal aufzugreifen und ein bisschen zu spezifizieren, würden wir Sie, Frau Jofa, bitten, wenn Sie mögen, für unsere Zuhörenden eine Empfehlung auszusprechen für ein Buch, ein Musikstück, ein Theaterstück, irgendetwas, das Sie aus welchen Gründen auch immer bewegt hat und von dem Sie meinen, das ist gut, das zu teilen, dass das andere Menschen auch erreicht.
Sehr, sehr gerne. Ich finde verschiedene Zugänge ganz, ganz wichtig. Der Zugang über die Musik wäre für mich die Empfehlungen Sportfreunde Stiller, Festungen und Burgen. Es geht hier um Vertrauen und unsere Aufgabenstellungen. Wenn wir das Ganze bildhaft wollen, dann die herrliche Frau Gliemann mit Rotkäppchen, ja. Und dass wir diesen Bären, der diesem Rotkäppchen so viel Schutz und Zuversicht gibt, den sollten wir uns als Vorbild nehmen, wenn wir spieltherapeutisch arbeiten. Und als zweites Buch, Wer weiß, was unser Baby will, da geht's um Babyhänschen und es geht um die Passung zwischen dem Beziehungsangebot und dem, was ein Kind braucht. Und jetzt nehme ich natürlich noch ein Fachbuch dazu. Es ist für mich immer noch Sabine Weinberger, eine ja ganz liebe Kollegin, die für mich auch wegweisend war mit ihrem Buch Kinder spielend helfen. Ich finde das nach wie vor immer noch ein großartiges Buch, obwohl Sabine nicht mehr praktiziert und auch nicht mehr publiziert, aber Kinderspielend helfen, das ist ein Buch, das so viel beinhaltet und sehr kompakt und verstehend geschrieben ist.
Vielen Dank, Frau Jofa.
Gerne.
Ja, Frau Jofa, ich danke Ihnen sehr für dieses herzliche, offene und auch fachlich absolut kompetente Gespräch und für die differenzierten Einblicke in die heilpädagogische Spieltherapie. Liebe Zuhörerin, wenn du Rückmeldungen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns gerne per Mail an podcast.bhp-online.de oder über den Instagram-Kanal des BHP. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Irgendwas mit Menschen, dem Heilpädagogik-Podcast.
Auf Wiederhören.
Auf Wiedersehen.